Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist es Zeit für den Boing-Podcast. Folgendes, mein Name ist Manuel Wolf, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist der Boing-Podcast. Und wenn ihr euch fragt, was war das wieder für eine große Woche, dann werde ich das... große Pause, für mich war es eine große Woche. Nein, was war das wieder für eine große Pause zwischen dieser und der letzten Folge? Dann werde ich das kurz erklären. Beim Boing-Podcast ist es ja so, dass ich nicht im Voraus produziere, sondern die Folge quasi direkt nach der Aufnahme hochlade. Also ich tue natürlich noch kurz den Sound verbessern und das Intro, die Intro-Musik vorne drauf knallen, aber dann gibt's sie auch schon direkt nach der Aufnahme zu hören. Das heißt, es wird nicht auf mehrere Folgen im Voraus produziert und ich war halt jetzt wieder in London, England für 10 Tage beziehungsweise für 11 Tage, weil die Deutsche Bahn gestreikt hat, hab da Auftritte gemacht und konnte währenddessen natürlich nicht den Boing-Podcast machen und davor und danach war natürlich auch ein Haufen Chaos, weil immer bei mir im Leben Chaos ist. Aber jetzt habe ich wieder einen Gast. Es ist Nadine Söhnert. Nadine Söhnert, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst.
Ja.
Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf.
Jetzt schon.
Dir ist auch bewusst, dass alles, was jetzt aufgenommen wird, ausgestrahlt werden darf.
Das ist mir bewusst.
Sehr schön. Ja, schön, dass du da bist. Was machen wir heute zum Thema?
Das ist eine gute Frage.
Ja, das fragt mich, das werde ich in der Sitzung vom Psychologen immer gefragt.
Das ja, Thema des
dass man mit einer offenen Frage beginnen soll, weil dann, also wenn ich zum Beispiel fragen würde, Nadine, wie geht es dir?
Mir geht's gut.
Siehst du, das wäre dann ein ziemlich langweiliges Gespräch, genau.
Ja, was sich als Thema anbietet, ist natürlich immer Comedy, ne?
Comedy, ja, Comedy. Ja. Tolles Ding. Comedy machst du und ich auch, deswegen wird sich das quasi anbieten. Mhm. Ja. Seit wann machst du Comedy?
Seit August letzten Jahres, August 22.
Wow, das ist ja ganz, ganz jung.
Genau, ganz frisch dabei.
Ja, was hast du denn davor gemacht?
Davor war ich bei, oder bin ich auch immer noch, bei einem Musicalverein und aufgrund dieser kleinen allzeitlichen Pause von 2 Jahren, die wir alle bekommen haben, konnte ich mich da nicht mehr so auf den Bühnen austoben, wie ich das vorher machen konnte. Mhm. Und dann musste meine Kreativität aber irgendwo hin und dann habe ich angefangen, Comedy-Programme zu schreiben und habe mich dazu entschieden, mal auf die Comedy-Bühne zu gehen. Weil ich festgestellt habe, singen macht Spaß, tanzen macht Spaß, aber das, was ich am meisten vermisst habe auf der Bühne, war witzig sein. Und,
ja, aber die Comedy-Bühnen waren doch während Corona auch zu.
Ja, das ist richtig, aber da konnte ich ja dann selber was schreiben und mich vorbereiten.
Ah, verstehe, genau. Ja. Was bedeutet denn Musical-Verein? Weil ich meine, ich bin jetzt ja auch ein sehr großer Musical-Fan und vielleicht reden wir gar nicht über Comedy. Weil ich jetzt sagen, zack, 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 schalten alle ab. Also, Musical, oh mein Gott, nein!
Ja, wie heißt es bei How I Met Your Mother, wenn sie sagt, sie mag Musical? Rennen!
Rennen, ja. Ja,
ja, aber ein Musical-Verein ist einfach ehrenamtlich und da kommen ganz viele kreative Menschen zusammen, die gerne auf die Bühne gehen.
Schon ist mein Interesse weg. Ehrenamtlich.
Ja, ja, wir machen das aus Spaß an der Freude quasi.
Ja.
Wie man so im Rheinland sagt. Und treffen uns da 2 bis 3 Mal die Woche, je nachdem. Und
so
erarbeiten.
Oft doch?
Ja.
In welcher Stadt ist das?
In Leverkusen.
Ah ja.
Genau. Und dann erarbeiten
macht
wir immer ein Musical pro Jahr. Also wir trainieren da ein halbes Jahr für ungefähr und dann im Frühjahr führen wir das immer auf.
Und was sind das für Leute?
Also so Altersstruktur ist so von, ich sag mal, 15 bis theoretisch Ende offen. Ich weiß gar nicht, wie alt unser aktuell ältestes Mitglied ist, irgendwas um die 40.
Irgendwann fragt, ach so, Moment, wow. Ja, irgendwas so um die 40, das heißt, ich wäre mit Abstand der Älteste dort.
Wahrscheinlich.
Ah ja.
Aber wir sind sehr ja, multikulturell, wir nehmen alle gerne, die Spaß daran haben. Mhm. Genau, und das sind natürlich, meistens sind es Studenten, die haben halt am meisten Zeit. Ne?
Was studiert man denn in Leverkusen so?
In Leverkusen nix, aber in Köln oder in Düsseldorf oder in Aachen, je nachdem.
Und die kommen dann dreimal die Woche?
Mhm.
Boah.
Also je nachdem, wie groß die Rolle ist. Ne? Für eine Hauptrolle ist es so dreimal die Woche, fürs Ensemble ja. 1 bis 2 Mal die Woche.
Aber ja, gut, okay. Und also es sind halt keine Musical-Darsteller, weil sonst genau. würden sie es nicht ehrenamtlich machen.
Genau, richtig.
Ah ja. Und wie, aber wie kommt man da drauf, dass es jetzt Musical ist? Also ich meine, oder ist das ein eingetragener Verein?
Ja.
Oder?
Ja, genau.
Ah ja, okay. Was waren eure Stücke dann?
Das allererste Stück, das wir gespielt haben, war der kleine Horrorladen.
Ja, ja. Sehr schönes Stück.
Ja, auf jeden
super
Fall.
Super lustig, super coole Lieder. Tolle Texte, auch gute deutsche Übersetzung.
Ja, das stimmt, ja, das stimmt.
Das stimmt. Also im Grünen irgendwo ist so eine beißende Sozialsatire, das ist, das kriegt man gar nicht mit, wenn man einfach so einfach mal so nebenbei hört. Mhm. Ne?
Genau, und dann haben wir festgestellt, Alan Menken steht uns ganz gut. Dann sind wir weitergegangen zu Die Schöne und das Biest. Dann haben
ist
wir
das derselbe Komponist?
Ja, ja, ja.
Ach du Piep. Oh, genau. Das finde ich aber schwer enttäuschend eigentlich.
Echt?
Ja. Ach,
ich finde, das sind zwei schöne Stücke.
Also ich finde, das ist schwierig zu vergleichen, weil das eine ist halt reiner Disney-Kitsch und das andere hat halt auch... Gut, wenn man bedenkt, dass das andere natürlich eine Version ist von einem Kinofilm, der auf einer Wette basierte, ob man innerhalb von 24 Stunden einen Film drehen darf, drehen kann, ist natürlich komisch. Aber ich finde das einfach so super. Das ist so, ja, das ist annähernd so gut wie Rocky Horror Show, finde ich.
Mhm.
Ja.
Ja, also wir haben auf jeden Fall schon viele Stücke gespielt. Mhm. Und
was steht an?
Wir haben in der Vergangenheit schon mal natürlich Blond gespielt. Da gibt es ja auch so einen Film mit Reese Witherspoon.
Ja, ja, ja.
Und davon machen wir eine Neuauflage.
Mhm.
Und da freue ich mich persönlich sehr drauf, weil ich damals bei dem Film Paulette spielen durfte, die quasi der weibliche Sidekick ist. Und es gibt so
bei
wenig
Filme.
Ja, also im Film ist sie eher zurückhaltend, aber im Musical ist die Rolle noch viel stärker ausgearbeitet.
Ach so, du durftest im Musical.
Im Musical, nicht im Film, nicht im Hollywood-Film. Nein, nein, also bekannt bin ich nicht.
Ja, verdammt.
Nein, im Musical in Leverkusen, im Ehrenamt, durfte ich die Rolle spielen und jetzt legen wir das Stück nochmal auf und ich darf nochmal ran. Und es gibt halt, wie gesagt, wenig Filme und Stücke, wo der Sidekick, der lustige Sidekick mal weiblich ist und das ist bei Natürlich Blond der Fall. Das
also und was machst du, also was ist deine Rolle in dem Verein dann quasi? Bist du, also ja, was machst du da?
Ich bin zum einen Mitglied und stehe mit auf der Bühne und zum anderen bin ich jetzt seit 10 Jahren fast auch die Regie in diesem Verein. Das heißt, ich darf die Stücke mit aussuchen, das Ensemble einstellen, besetzen und mit denen dann die Schauspielszenen erarbeiten.
Und wo wird das gespielt?
Das geht nächstes Jahr ins Erholungshaus vom Bayer in Leverkusen. Das ist ein schickes Theater in Leverkusen mit so ungefähr 530 Zuschauern.
Krass.
Genau, richtig.
Und wie oft spielt ihr dann?
Wir spielen immer 2 Wochenenden, jeweils 4 Shows, also insgesamt 8 Shows.
Ja, ja, ja. Mhm. Cool. Ich habe mal sowas Ähnliches gemacht, während ich in der Universität war, also wenn ich studiert habe. Und zwar halt englischsprachige Theatergruppe, die University Players, die dann halt jedes Semester ein Stück gemacht haben, ungefähr 50% Shakespeare, 50% was anderes. Und da haben sich Leute, aber auch viele Studenten halt, also die hatten so ein bisschen Budget vom English Department, aber also eine Stelle halt, die es an der Universität gab und der Rest halt auch alles ehrenamtlich. Und da haben so viele mitgemacht, aber auch Leute, die sich so reingesteigert haben, dass sie dann halt im nächsten Semester auch wieder dabei sein mussten und wieder dabei sein mussten. Und die natürlich gerade die Schauspieler, die dann auch bei den Proben dabei waren, halt im Endeffekt ihr Semester, das sie da gemacht haben, vergessen konnten, weil das von der Arbeit einfach zu viel war. Also ich habe da, ich habe manchmal den Ton gemacht und ich habe vor allen Dingen die Musik komponiert sozusagen. Und produziert, von daher war ich jetzt nicht zeitlich da so eingebunden, außer halt zu der Zeit, wo das dann halt stattfand, die Woche, von daher ging das. Aber da haben viele viele, viele Semester verloren bin. Deswegen. Ja. Aber wenn das ehrenamtlich ist, dann du musst ja dann noch irgendwas, ich meine, wie zahlst du deine Lebensmitteleinkäufe?
Im normalen Leben komme ich aus dem Tourismus. Also ich habe eine Ausbildung im Reisebüro gemacht und dann viel für Fluggesellschaften telefoniert und hatte einen sehr spannenden Job beim Auslandsnotruf. Also wenn jemand im Ausland krank geworden ist und Hilfe brauchte, habe ich dem geholfen oder ihn nach Hause geholt. Und dann kam
persönlich.
Halt, nicht persönlich, aber zumindest habe ich die Leute auf den Weg geschickt, die das dann persönlich getan haben. Ja. Ja, und dann kam halt Corona und wenn keiner mehr im Ausland ist, muss keiner mehr nach Hause. Das heißt, dann wurde ich nicht mehr gebraucht. Und jetzt habe ich einen ganz furchtbaren, langweiligen, ganz tollen Job, wenn mein Arbeitgeber zuhört, bei der Versicherung. Ja.
Bei welcher Versicherung?
Das wird nicht verraten.
Unter anderem Namen arbeitest du, oder?
Genau.
So, ja, das heißt, du könntest mir eine Versicherung verkaufen.
Nee, vom Verkauf habe ich keine Ahnung, aber okay. Wenn dir was passiert und wenn du einen Unfall hast, dann kann ich dir helfen und deinen
und
Fall
mich
bearbeiten.
Nach Hause holen.
Und dir dann in dem Fall bei der Unfallversicherung Geld auszahlen für einen Knochenbruch zum Beispiel.
Unfallversicherung?
Genau.
Das wäre was Cooles. Habe ich eine Unfallversicherung?
Das weiß ich nicht.
ich hab da, welche Versicherung braucht man denn? Haftpflicht und Hausrat, ne?
Die sind auf jeden Fall sinnvoll, ja.
Ja, und halt Krankenversicherung natürlich.
Genau.
Die darf man ja gar nicht ohne.
Richtig.
Brauche ich noch eine spezielle Unfallversicherung zusätzlich?
Das kann man machen, das kann man zusätzlich mit abschließen für, ich weiß nicht wie viel Euro im Monat, dass man, wenn man einen Unfall erleidet und dann vielleicht
noch selber
ein Körperteil
schuld ist.
Nicht, ach so. Genau, das, also Schuldfrage ist erstmal egal, Hauptsache es ist nicht absichtlich und vorsätzlich gewesen, aber wenn man sich dann ein Körperteil verletzt und das funktioniert nicht mehr so wie vor dem Unfall, dann kriegt man dafür eben eine Ausgleichszahlung.
Ja, das wäre ja im Endeffekt auch so eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und die ist irgendwie für freischaffende Künstler quasi unbezahlbar.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja. Ja gut, wie kommst du denn dann, also ich meine, klar, du wolltest was Witziges machen, aber wie hast du Comedy kennengelernt, also Stand-Up kennengelernt?
Wie ich Stand-Up kennengelernt, also...
Ja, also wo war denn dein, ich meine, man muss ja irgendwann, wenn man denkt so, ich muss was machen, dann kommt ja nicht von selbst der Gedanke, ah ja, Stand-Up, sondern weil man, was weiß ich, im Fernsehen mal was gesehen hat oder mal bei einer Show war oder irgendwie mal einen Zeitungsartikel gelesen hat, über das Leute auf die Bühne gehen und lustige Sachen erzählen. Man muss ja auch irgendwoher wissen, dass es das...
Ja.
Dass das vielleicht das Richtige für einen ist. Ne?
Also ich bin generell sehr kulturinteressiert, daher bin ich quasi damit aufgewachsen. Also ob es jetzt im Rheinland, das ist zwar was anderes, aber der Karneval und die Böttenreden waren oder dann halt diverse Stand-up-Auftritte, bei denen man mal zu Besuch war. Und so über die Jahre, also ich habe schon lange drüber nachgedacht, das zu machen und fand das schon immer cool. Habe mir das aber ehrlich gesagt lange nicht zugetraut, dass ich das kann. Und deswegen hatte ich da Schiss vor. Und ich habe, glaube ich, bevor ich den ersten Auftritt tatsächlich gemacht habe, bestimmt 2 Jahre lang vor dieser Anmeldung gesessen und immer wieder überlegt. Und Freunde von mir...
Hattest du da dann schon was geschrieben?
Teilweise ja, ein bisschen was, aber noch nicht so in der Tiefe ausgearbeitet.
Okay.
Aber Freunde von mir haben zum Beispiel Bands und waren da viel bei Open Mics. Und da gibt es ja auch so Mischveranstaltungen mit Musik und du möchtest. Und da habe ich dann immer gedacht, so, da möchtest du auch gerne mal auf die Bühne und aber mit Comedy.
Ja. Und dann hast du dich mal angemeldet.
Dann habe ich mich mal angemeldet. Dann kam irgendwann der Punkt, da habe ich gesagt, ich habe zwar noch nichts geschrieben, aber ich melde mich da jetzt an. Ja. Dann habe ich einen festen Termin und dann muss ich mich zwingen, das zu machen.
Und wie viele Wochen oder Tage hattest du dann, um was zu schreiben?
Ich glaube, 3 Monate hatte ich dann, bis ich dann tatsächlich dran war.
Und wie viele Tage vorher hast du dann noch was geschrieben?
Auch ich habe dann schon relativ zeitnah angefangen und da viel hin und her gearbeitet. Und so eine Basis hatte ich und dann habe ich das so ein bisschen ausgereift. Und bei mir ist das halt so, wenn die Inspiration kommt, dann macht's halt wirklich Klick und dann läuft das wie so ein Fluss in einem durch. Und
waren das die 3 besten oder die 3 schlimmsten Monate deines Lebens?
Die Vorbereitung war schlimm und aufregend, aber ich würde sagen, die ersten 10 Auftritte waren auf jeden Fall großartig.
Alle 10?
Ja, also vom Gefühl her finde ich, hat man so bei den ersten 10 Auftritten nach jedem Auftritt so einen Adrenalinrausch, dass man es geschafft hat und dass es vielleicht sogar gut angekommen ist. Na gut, natürlich war da auch mal ein Auftritt dabei, wo man ein bisschen auf die Nase gefallen ist, der nicht so funktioniert hat, aber generell die ersten 10 Auftritte waren auf jeden Fall
aufregend. Aber es war ja auch nicht das erste Mal, dass du auf einer Bühne standest, wie das bei vielen anderen ja ist, die mit Stand-up anfangen und davor halt nichts Bühnenmäßiges gemacht haben. Was war das erste Mal, dass du überhaupt auf einer Bühne standest?
Das erste Mal überhaupt auf einer Bühne war wahrscheinlich eine Aufführung im Kindergarten, wo wir Hänsel und Gretel gespielt haben und ich die Mutter war. Das war das allererste und mit 6 Jahren war ich dann im Karnevalsverein.
Ach ja.
Ja, und war Funkenmariechen für 11 Jahre.
Oh nein. Mit 6 Jahren warst du Funkenmariechen? Mhm. Und wie lange warst du denn im Verein?
11 Jahre.
Wieso bist du ausgetreten?
Irgendwann war das einfach nicht mehr das Richtige. Das ist auch sehr intensiv und kostet sehr, sehr viel Zeit.
Ja,
und
ja.
Dann, wenn man dann so 18 ist, hat man vielleicht andere Ideen, wie man seine Wochenenden verbringen möchte. Ich bin zwar nicht so die Partymaus. Dann hat sie
gedacht, ja, geh ich in den Musicalverein.
Ja, dann hat es gewechselt, dann bin ich in den Musicalverein gegangen, richtig.
Verrückt.
Ja.
Und was ist für dich Stand-up-Comedy? Also was ist das für dich das Besondere daran, wenn du halt allein auf der Bühne stehst, vielleicht im Vergleich zu halt zu Ensemble-Arbeit?
Also ich habe schon sehr viel Spaß daran, auch in der Gruppe immer zu arbeiten, weil ich finde, das gibt einem immer was, wenn man sich so gegenseitig die Bälle zuspielen kann.
Mhm.
Das heißt, am Anfang habe ich mich ein bisschen alleine auf der Bühne gefühlt, weil da ist keiner mehr, der einen retten kann. Aber inzwischen macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß, weil man eben auch mal was alleine machen kann und seine eigenen Gedanken teilen kann, die man so in seinem Kopf hat und sich da mit Themen auseinandersetzen kann und gucken, findet das Publikum das cool, was ich da jetzt gerade mache, oder finden die das doof? Also das macht schon viel Spaß, so in diesem Prozess einfach teilzuhaben.
Mhm.
Ja. Und der Unterschied ist halt, vorher habe ich halt immer Material gespielt, wo jemand anders irgendwann mal gesagt hat, das ist gut, das kann man machen.
Mhm.
Und jetzt ist es ja auch mein eigenes Material, was ich da mache und was ich mir überlegen muss und so, ja.
Ja.
Das macht schon Spaß, vor allen Dingen, wenn man halt vorher zu Hause sitzt und sich denkt, da kann keiner drüber lachen, das ist nur in deinem eigenen Kopf lustig. Und dann stehst du da vor dem Publikum und so, hey, cool, andere finden das auch gut, was in meinem Kopf ist, das macht schon Spaß.
Ist das immer so oder ist auch manchmal, dass man sich irgendwie vorstellt, irgendwas ist lustig und es lacht dann einfach keiner?
Also es gibt beide Situationen, es gibt die Momente, in denen man sich gedacht hat, pass auf, jetzt kommt ein Brüller und alle so, nee. Und dann gibt's aber auch genau das andere, wo man einfach nur eine random Information einstreut und alle lachen und du denkst, jetzt? Warum jetzt? Hier?
Yeah? Okay. Der Gag kommt doch erst so.
Genau, also was schon Lacher?
Ja, das passiert auch manchmal, das verstehe ich nicht. Was ich besonders schlimm finde, ist, es gibt ja, hat ja jeder, Gags, die besser funktionieren, Gags, die nicht so gut funktionieren, also Gags, die vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit beim Timing und Sätzen brauchen oder halt so Selbstgänger. Ne? Und am schlimmsten finde ich, wenn man so ein Gag hat, wo man weiß, der funktioniert immer. Wenn gar nichts funktioniert, dann mach das. Das ist eine sichere Nummer, die funktioniert immer. Und dann was weiß ich, man den schon 10 Jahre spielt und er immer jedes Mal funktioniert und er dann einfach nicht funktioniert einmal. Und das hatte ich kürzlich bei einem Auftritt, der eigentlich gut lief. Es lief alles wunderbar und dann habe ich diesen einen Gag gesagt und auf einmal war komplette Stille, also war überhaupt keine Reaktion auf diese Punchline. Null. Nichts von 100 Leuten, die davor aber alle dabei waren, alle. Und ich hab gedacht, ich bin bei Verstehen Sie Spaß oder so irgendwas. Weil, hä? Kann das sein? Da habe ich gesagt, habe ich jetzt gerade was anders gesagt? Aber das kann man ja auch nicht fragen, weil woher wollen die wissen, ob ich was anderes gesagt habe? Und ich habe es einfach nicht, ich verstehe es bis heute nicht.
Mhm.
Und es hat mich natürlich komplett, ich glaube, es hat mich auf den Rest meines Lebens zerstört. Ja.
Ja. Ich hoffe nicht.
Ich glaube schon. Ich glaube, Stand-up-Comedy ist einfach nur ein Unding.
Mhm.
Niemand sollte es tun müssen und niemand sollte es sehen müssen. finde ich. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, die Leute können doch vielleicht singen oder tanzen oder Musik machen und nicht einfach nur dastehen und irgendwas erzählen, oder?
Ich finde tatsächlich, also von allen Kunstbereichen, ich habe ja jetzt wirklich seit 10 Jahren mit vielen Menschen gearbeitet und denen im Bereich Musical viel beigebracht, singen, tanzen, Schauspiel. Und die Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe, ist, witzig sein ist schwer. Ja. Und das ist, auch wenn man das immer so sagt, die Königsdisziplin. Und das ist unglaublich schwer, jemandem, der von Hause aus dieses Timing nicht hat, das beizubringen. Also natürlich ist es auch eine Herausforderung, Instrument zu lernen. Und da muss man auch viel Zeit investieren und so. Ich finde aber auch, dass das bei Stand-up und bei witzig sein vorhanden sein muss, dass man sich damit auseinandersetzt. Das ist auch Handwerk. Das wird vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt, weil man im privaten Rahmen seine Freunde auch zum Lachen bringen kann.
Ja, ja.
Aber die kennen einen. Da kann man ganz anders mit denen reden. Da weiß ich, was ich sagen muss, um die Reaktion zu bekommen, die ich gerne haben möchte. Und auf so einer Bühne habe ich ein Publikum, das kennt mich nicht. Nee. Das muss mich erstmal mögen. Und dann muss ich auch noch den Nerv treffen, naja, den also die lustig finden.
Sie mögen dich schon, wenn sie auf die Bühne gehen. Also eine Grundsympathie ist natürlich, sollte eigentlich sein. Da sein, weil sonst ist man in einem sehr feindlichen Raum und hat zu kämpfen. Also sie mögen einen schon. Die Schwierigkeit ist nur, sie nicht zu verlieren.
Das auch, ja.
Und das ist gerade in den ersten paar Sekunden sehr einfach, wenn man dann. Ja, das ist Comedy wie Seiltanzen, nur wird das Seil halt, je länger man auf dem Seil steht, desto dicker wird es, wie auf so einer ganz dünnen Plattform und je länger man ist, desto breiter wird die Plattform, desto mehr kann man sich erlauben.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber die ersten paar Sekunden ist ganz dünnes Eis, ein falsches Wort und dann kriegt man sie auch nicht mehr wieder irgendwie. Also naja, man kriegt sie vielleicht schon wieder, aber es dauert.
Richtig. Ich war mal bei einer Veranstaltung, da hat der erste Kollege an diesem Abend in Köln erst den Dom beleidigt, dann Köln und dann den Karneval. Liebe Kollegen, wenn ihr nach Köln kommt, tut das nicht. Das Kölner Publikum hat danach die ganze Veranstaltung für scheiße befunden und hat sich gedacht, ne, jetzt sind wir raus. Jetzt machen wir gar nichts mehr. Da kann kommen, wer will, jetzt ist vorbei.
Ja, wobei man aber dazu sagen muss, dass wenn man das halt in irgendeiner Stadt außer Köln macht,
dann
also
funktioniert
in quasi
das.
Jeder Stadt außer Köln ist das, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Anfang.
Ja, das ist richtig. Das
und wenn man jetzt einfach mal objektiv mal drüber nachdenkt, ist es ja schon so, dass der Kölner Dom schon ziemlich dreckig ist.
Aber es ist trotzdem eine schöne Kirche. Ja, er ist dreckig im Vergleich zu anderen Kirchen, aber es ist der Dom.
Ja, es ist. Ich habe mal eine Nummer über Kölner Lokalpatriotismus gehabt. Das ist halt. Das ist schon, das ist tatsächlich eine, ja, das ist eine Eigenschaft des Kölners, die sehr komisch ist, dass die Kölner halt wirklich absolut tolerant sind, außer es wird halt Köln kritisiert in irgendeiner.
Ist richtig. Ja. Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Ich war jetzt in Berlin oder so noch nicht beim Arzt, aber in Köln, egal bei welchem Arzt man hängt, zu welchem Arzt man geht, da hängt der Dom.
Also ich glaube, in Berlin darf man zumindest auf die Bühne gehen und über Berlin lästern. Das ist, glaube ich, kein Problem.
In Köln halt nicht.
Kann man schon, man muss nur gucken, wie man's macht. Ich meine, vielleicht, man muss erst mal reinkommen. Es gibt da so eine Nummer vom Wischmeier, das ist schon mindestens 30 Jahre alt oder sowas, so ein richtiger Rant über Köln, so mit den, wo es um die Häuser geht, die außen Badezimmerfliesen haben als Hauswand und so Zeug. Ja.
Ist was dran?
Ja, ja, gut. Na gut. Aber wie ist denn so der das, wie ist denn so die, wie sind denn so die Kollegen im Vergleich zu halt einer Theaterproduktion oder zu so einem Verein und zu so einem Backstage bei so einer Mixshow, wo jeder sein eigenes Ding macht oder so?
Also ich muss sagen, ich habe mich hier in der Szene in Köln, in der ich mich bewege, oder in NRW, von Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt und sehr angenommen gefühlt.
Ja, ja.
Und ich habe das Gefühl, wir sind alle im selben Boot. Das ist aber im Theater ähnlich. So, man arbeitet am selben Projekt in einer gewissen Weise. So, man hat die Show, in der man arbeitet, obwohl im Stand-up natürlich jeder trotzdem sein eigenes Ding macht.
Ja,
ne?
Also im Theater, also in einer Theaterproduktion arbeitet man ja im selben Projekt. Bei,
ja,
als Stand-Upper oder sowas. Gerade. Ich meine, wenn jetzt nicht, wenn die Existenz nicht davon abhängt, also wenn man es nicht hauptberuflich macht, dann ist das vielleicht etwas lockerer oder so irgendwie. Mm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass hinter den Kulissen es nicht unbedingt immer super ehrlich zugeht.
Was heißt super ehrlich? Also bei uns im Verein hegen wir zumindest einen offenen Austausch untereinander, dass man da offen miteinander sprechen kann. Das finde ich als sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ein Unterschied ist halt nochmal, wenn man in so einer Vereinsstruktur ist, in so einem Musical gibt's halt da mal eine größere Rolle und mal eine kleinere Rolle und der eine darf dann 5 Lieder singen und der andere nur 1. Das könnte manchmal ein bisschen schwierig werden.
Okay, ja, gut.
Und bei so Open Mics hat ja in der Regel jeder dieselbe Zeit und dann sind wir alle, ich sag mal, gleichrangig, gleichwertig, wie auch immer. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Art, miteinander umzugehen. Und jeder macht halt sein Ding, aber wird auch akzeptiert von den anderen. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass man sich hinter der Bühne gut zuspricht oder dass man sagt, hey, der Auftritt war cool, das hat Spaß gemacht oder vielleicht den einen oder anderen Tipp kriegt, was man machen kann, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr darauf achten kann oder so. Und das finde ich schon sehr angenehm, das macht schon Spaß.
Okay.
Ja.
Wie hoch ist der Frauenanteil bei dir im Verein und bei den Stand-Up-Comedy-Open-Mics?
Ja, also im Musical-Verein würde ich sagen, ist das Verhältnis 80-20. Ja, nicht ganz so extrem, aber viele Frauen, wenig Männer. Und im Stand-Up-Bereich ist es andersrum. Da sind sehr wenig Frauen. Häufig bin ich tatsächlich die einzige Frau im Line-Up. Es gibt natürlich Bühnen, die sehr darauf achten, dass mehr Frauen am Abend da sind, wenn sie denn verfügbar sind. Also es gibt halt nicht so viele konzentriert an einem Ort. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und auch guckt, was so generell in Deutschland los ist, gibt es schon viele Frauen, auch die inzwischen Comedy machen und auch gut Comedy machen. Mhm. Aber es ist immer noch relativ wenig.
Ja, warum?
Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Ich finde, ich habe so ein Teil im oder so ein Bit in meinem Programm, wo ich sage, ein Kumpel von mir sagte mal, einige Frauen sind fast zu schön für Comedy. Und ich sag dann scherzhaft so, ja, wieso zu schön? Und er sagt zu mir, musst du nicht drüber nachdenken, das Problem hast du nicht.
Ja, ja.
Aber ich finde, da ist schon was dran, weil ich glaube, um wirklich witzig zu sein, muss man sich trauen, sich auf die Bühne zu stellen und hässlich zu sein. Und einfach Sachen zu machen, die man sonst nicht macht. Man muss halt wirklich loslassen und einfach auch mal albern sein und nicht schön aussehen. Und ich will nicht damit sagen, dass alle Frauen schön aussehen wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da vielleicht ein Problem mit hat. Also da so die Hemmungen fallen zu lassen und einfach zu machen.
Ja, vielleicht ist ja aber auch das Problem, dafür die Akzeptanz zu finden. Ne? Also also dass es vielleicht nicht so einladend ist, die Szene für Frauen, weil wenn ich drüber nachdenke, ich habe halt schon auch so ein paar unschöne Sachen halt gesehen Backstage. Also erstmal denke ich mir, wenn jedes Line-Up irgendwie immer so ist, dass da vielleicht eine Frau oder sowas dabei ist, dass dann halt die Frau dann zum Beispiel denkt, was weiß ich, bin nur dabei, weil ich eine Frau bin. Also weil sie eine Quotenfrau brauchen oder so irgendwie, ne? So, was weiß ich. Ich habe schon mal eine Anfrage bekommen für eine Show, wo es hieß, kannst du da spielen? Wir haben schon den und den und wir brauchen noch eine Frau oder einen Musiker. So irgendwie, weißt du?
Okay.
Das ist also, dass es dann gar nicht drum geht, um die Qualität geht, sondern halt, ne, weil ich halt Musikcomedy mache oder halt eine Frau oder so irgendwas. Oder aber auch, dass es andersrum dann heißt,
Ja, wir haben ja schon eine Frau. Ach, ne? Weil es reicht ja, um uns den Anschein, um den Anschein zu wahren, dass wir ja auch Frauen auf die Bühne lassen oder sowas, ne, haben wir immer eine Quotenfrau. Und so, dann, ja, wir haben ja schon eine Frau, kannst du nicht nächsten Monat, da haben wir noch keine oder so irgendwas. Ne? Das so von Veranstaltersicht. Und gerade wenn halt jüngere Kollegen backstage sind, ist auch oft so eine, na nicht oft, aber ist manchmal ja auch so eine Stimmung backstage, wo ich denke, da fühlt man sich als Frau vielleicht nicht unbedingt wohl, weil ich habe das zum Beispiel schon mal gesehen, wo eine Newcomerin backstage war und dann ein erfahrenerer Kollege dann so von oben herab hingeht und sagt so, du musst das so und so machen, dann ist lustig. So irgendwie so ungefragte Kritik oder noch viel schwieriger, so ein Ruf mich doch mal an, dann reden wir drüber. So irgendwie.
Also die Erfahrung habe ich zum Glück bisher noch nicht gemacht und ich empfinde das bisher, was ich so backstage erlebt habe, auf Augenhöhe und dass man da sehr respektvoll miteinander umgeht und ich empfinde auch, dass aktuell, zumindest bei den Veranstaltungen, wo ich war, Frauen gerne gesehen sind und dass man sich freut, wenn jemand da ist. Also ich habe nicht das Gefühl, natürlich, dass ich weggeschickt werde, so ja, komm nächsten Monat, damit wir die Quote erfüllen.
Nee, das war jetzt ja auch nicht ein Beispiel von der Open Mic, sondern das war mehr so wie so ein, was weiß ich, wie ein Comedy-Wettbewerb besetzt wird oder sowas. Mhm. Wir brauchen einen Musiker, eine Frau, einen Zauberer und drei lustige Jungs. So.
Also ich sehe es aktuell tatsächlich eher als Chance, dass man sich als Frau beweisen kann und da seinen Platz erkämpfen darf und viel gefragt wird, dass man eben auch mit da auftreten darf. Ich empfinde es momentan eher als positiv, zu den wenigen Frauen zu gehören und dann auch gerne gebucht zu werden. Wobei es, wie gesagt, immer mehr werden und ich auch ganz viele tolle Kolleginnen habe, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite, wo ich auch merke, dass da unter den Frauen der Support sehr, sehr groß ist und dass das sehr, sehr viel Spaß macht. Also, aber natürlich gibt es da mit Sicherheit auch Schattenseiten, wo das so ist, wie du das beschrieben hast. Also,
ich hoffe auch, dass es mehr werden. Ich habe so das Gefühl, dass es vor Corona langsam immer mehr geworden sind und dann aber irgendwie wieder so einen Dämpfer gab auch so irgendwie. Und naja, gut. Aber wie gesagt, ich versuche da immer irgendwie auch drauf zu achten, auch beim Buchen. Ja, aber halt nicht jetzt eine Frau halt zu buchen, weil sie eine Frau ist, sondern halt, dass man einfach insgesamt schaut, dass eigentlich geht es gar nicht nur um Geschlechter, es geht generell darum, dass man halt als Veranstalter meines Erachtens auch ein bisschen die Pflicht hat zu schauen, dass man nicht die Pflicht hat, sondern auch ein Interesse dran hat, weil man will ja eine bunte Show haben, zu gucken, dass man ein diverses Line-up hat, ne? Irgendwie, weil es gibt schon viele Shows, wo dann, keine Ahnung, 5 weiße 20-Jährige auf der Bühne stehen, die ihre Dating-Geschichten erzählen. Und das ist für mich einfach zu wenig Abwechslung. Ne?
Ich finde, das ist mir gerade nochmal aufgefallen. Als Frau hat man auf jeden Fall einen Vorteil, weil im Publikum häufig, nicht immer, aber häufig, mehr Zuschauer Frauen sind als Männer. Und die kann man vielleicht mit Themen, die man selber erlebt hat und die man selber erfahren hat, noch ein bisschen besser abholen, weil man weiß, was das für ein Problem ist, eine Strumpfhose an- und auszuziehen oder solche Sachen, wo die Herren dann vielleicht nicht unbedingt versiert sind. So, nicht jeder zumindest, vielleicht der ein oder andere, aber vielleicht nicht alle.
Ja
so,
gut, und aber man sollte generell sollte man doch dran denken, dass eben alle im Publikum sind. Also, weil oft finde ich, dass halt Männer ihre Comedy auch nur für Männer schreiben. Und dann denke ich so, ja, aber so von wegen, bedenke, dass mindestens 50% der Leute im Publikum Frauen sind. Das ist dann nicht von Interesse so abwertend über Frauen zu sprechen auf der Bühne, richtig, wie das war.
Das stimmt.
Und andersrum ist es natürlich, muss man natürlich auch darauf achten, dass die Männer sich nicht langweilen.
Man muss halt versuchen, das gesamte Publikum abzuholen, das ist richtig. Was ich allerdings spannend
muss
finde,
man, wo
also
ich... Man muss natürlich nicht.
Aber es wäre schön, es wäre schön.
Ja.
Genau. Aber was ich immer sehr spannend finde, so im Backstage, ist, wenn einer von den Jungs auf der Bühne ist und schlecht war, dann ist es so, ja, ist okay. Und wenn eine Frau auf der Bühne war und schlecht war, dann ist es so, ja, ist das, weil es so eine Frau ist. Nein.
Siehste?
So, das ist nicht... Nee. Also ich habe letztens von meiner Kollegin gelesen, ein Zitat, ich meine, es war von Heidi Kabel, die Emanzipation ist erst dann abgeschlossen, wenn auch eine schlechte Frau mal in eine Führungsposition kommt.
Ja.
Und das finde ich einen sehr, sehr starken Satz, wenn man mal drüber nachdenkt.
Heidi Kabel war sowieso groß.
Ja, und ich finde, mehr Frauen in die Comedy. Mädels, wenn ihr zuhört, wenn ihr Bock habt, geht auf die Bühne, traut euch. Wir brauchen
auch wenn ihr schlecht seid, ja.
Man wird besser, man kann vieles lernen.
Das stimmt natürlich.
Ja.
Ja, ja. Gut, um was geht's denn in deiner Comedy?
Also die Themen, die ich so behandle, sind Dinge, die mir im Alltag passieren, sind viele Erfahrungen aus dem Tourismus so unter anderem.
Mhm.
Und ja, manchmal halt auch so ein bisschen Themen, wo man dann vielleicht ein bisschen drüber nachdenken kann, wenn ich die anspreche. Wie zum Beispiel, ich habe ein Bit, wo wir gerade beim Thema Frauen und Männer sind.
Mhm.
Dass Frauen in der Medizin unterrepräsentiert sind.
So. Wenn du sagst, Entschuldigung, wenn du sagst, wo wir gerade beim Thema Frauen und Männer sind, das klingt dann fast schon wie so, als ob ich so ein Mario Barth-Bit mache.
Ja, genau, hier. Mario Barth, um Gottes Willen. Nein, aber solche Sachen halt, die einen so ein dass bisschen Frauen, zum Nachdenken
was,
an.
Was war mit der Medizin?
Dass Frauen in der Medizin noch unterrepräsentiert sind, dass viele Studienergebnisse an Männern getestet worden
sind
und
Medikamente
sowas.
Genau, Medikamente testen und
genau,
absolut,
genau.
Ja.
Und bei mir ist es ja so, ich habe ja tatsächlich
wir arbeiten halt hart daran, dass, um die Lebenserwartung anzugleichen.
Genau, also, ja, wahrscheinlich.
Frauen sollen früher sterben.
Ja. Nee, aber ich habe ja zum
Wenn
Beispiel.
Wenn das jetzt jemand aus dem Zusammenhang reißt, dann.
Dann ist es schwierig. Dann ist es schwierig. Karriere das sollte vorbei. Nicht so sein. Nein, nein, nein.
Manuel hat gesagt, Frauen sollen früher sterben.
Schwierig.
Ja.
Nein, aber ich habe ja zum Beispiel einen Leistenbruch.
Ja.
Und das ist tatsächlich anscheinend eine Erkrankung, die von der häufiger Männer betroffen sind. Und deswegen sind die Symptome, die man im Internet findet,
nicht die Symptome, die du hast.
Genau, weil das Hauptsymptom, an dem man es erkennen kann, sind ziehende Schmerzen in den Hoden.
Ja, ja.
So, habe ich nicht. Hm. Wird für mich nicht beschrieben. Deswegen hat es bei mir tatsächlich 2 Jahre gedauert, bis man wusste, was es war. Also... Das sind so Sachen, ne, wo ich ja gerne einfach drüber sprechen möchte, dass man darüber nachdenkt.
Ich gerade den Zusammenhang. So erkennt man Leistenbruch.
Ja, weil da die Nerven so langlaufen und dann ist das eben der ein oder andere Kanal, der da liegt, der dann betroffen ist und deswegen äußert sich das dann so. Ja. Aber das sind so Themen, über die ich dann gerne spreche, wo ich mir Gedanken zu mache. Und,
aber wenn man es anders doch gar nicht merkt, muss man es dann behandeln?
Also wenn man Einschränkungen hat, dann sollte man sie behandeln lassen. Aber manchmal dauert es ja lange, wenn man das ein oder andere Symptom hat, was ja definitiv da ist,
die Ursache
bis man die Ursache findet.
Ja, ja, das
genau.
Stimmt. Ja,
und
ja.
Das kann man dann nicht immer so zuordnen.
Nee.
Ja.
Ja. Hm. Ja, sonstige Krankheiten.
nee, sonst ist alles super. Sonst funktioniert noch.
Ja?
Ja, ja.
Ja, okay. Bei mir nicht.
Nicht?
Nee.
Ja, du bist auch schon ein paar Tage älter, ne?
Was?
Nicht?
Naja, sicherlich, aber ich kann mich noch ans 18. Jahrhundert erinnern. Aber,
ja, siehst du?
Aber dafür, finde ich, habe ich mich ganz gut gehalten. So
ja,
irgendwie.
Auf jeden Fall, auf jeden
ich
Fall.
Das also
ich würde nichts anderes behaupten.
Ja, nee, ich habe mehr so psychische Probleme.
Ah, okay.
Ja, genau. Ja. Punkt.
Okay.
Ja.
Ja, das sind Themen, über die darf man 2023 auch häufiger sprechen, als man das früher durfte. Das war ja früher auch sehr tabuisiert.
Das stimmt. Aber wir haben jetzt Folge 80 oder so irgendwie und ich glaube in 60 von den Folgen spreche ich über meine Depressionen.
Ja,
also von
ja.
daher ist jetzt auch.
Ist das schon bekannt, ja.
Ist das auch schon ziemlich bekannt, ja, ja. Aber gestern hatte ich auch wieder so einen Tag, da habe ich mich aufgeregt. Also ich werde dann immer so wütend und alle kriegen es ab, obwohl sie gar nichts dafür können. Ich habe in der Corona-Zeit gab es ja ein Kulturstipendium. Das Kulturstipendium war halt ein Batzen Geld, das man aber nicht für sich selber behalten durfte als Kulturschaffender, obwohl man es dringend nötig hatte, weil es kam ja kam ja kein Einkommen rein, also man durfte es nicht für Lebensmittel oder Miete verwenden, obwohl das genau die Dinger wären, die man da gebraucht hätte, sondern für Projektinvestitionen. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel ein Mikrofon von gekauft. Also nicht nur ein Mikrofon, sondern auch eine Loopstation und irgendwas so. Und wie das ja so ist mit den Projekten, die man angehen will, braucht alles immer ein bisschen länger, als es halt irgendwie gedacht war. Und dann bin ich ja auch zwischendurch umgezogen und es gab wieder Shows und ich musste den Boing Comedy Club wieder aufbauen und so irgendwas. Und jetzt haben wir ja noch eine andere Location und jetzt haben wir ja täglich Shows und so irgendwas. Und jetzt wollte ich mich gestern endlich mal dran setzen, diese Dinger auszuprobieren. Es ist ein spezielles Mikrofon, das anders ist als das normale Mikrofon, weil das halt für das, was es gedacht ist, halt wohl besser ist, ohne da jetzt in die Details einzugehen. Ja, meinst du, ich habe das Mikrofon wiedergefunden? Ich habe natürlich das Mikrofon und ich habe es halt am 1.12.2021 bestellt. Und dann habe ich gedacht, habe ich das Mikrofon überhaupt gesehen? Habe ich das... Weil ich habe dann bei Thomann bei den Bestellungen nachgeschaut, wie das Mikrofon aussieht. Und ich dachte, ja, irgendwie, ich glaube schon, dass ich das in der Hand hatte und gesehen habe. Aber vielleicht bilde ich es mir nur ein. Und habe an Thomann geschrieben, kann man das irgendwie nachverfolgen, ob das irgendwie zurückgekommen ist oder was weiß ich. Weil ich bin ja in dem Dezember auch umgezogen. Und nee, kann man nicht mehr. Also laut ihren Unterlagen hat es das Haus halt verlassen. Sicher, das sowieso, aber hat es die Post vielleicht zurückgeschickt oder an Nachbarn abgegeben oder was weiß ich und so. Das lässt sich alles nicht mehr herausfinden, weil es halt Ende 2021 war. Das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, als dieses blöde Mikrofon halt nochmal zu bestellen. Mittlerweile ist das Mikrofon aber auch 15% teurer. Und jetzt musste ich das Mikrofon... Nochmal bestellen, weil das ich natürlich jetzt nicht vom Stimmen kriege, hat mich so sauer gemacht, weil ich bin mir sicher, sobald dieses Mikrofon ankommt, taucht das Alte auf.
Irgendwo, mit Sicherheit. Das ist immer so.
Ja.
Bei mir ist das immer so, wenn ich was suche, finde ich das, was ich beim letzten Mal gesucht habe.
Ja,
immer so N-1.
Ich verstehe das auch nicht, weil also ich habe schon Sachen, mittlerweile habe ich ja ein paar mehr Zimmer. Aber ich habe sehr lange auf 30 Quadratmetern gewohnt, in einer Einzimmerwohnung auf 30 Quadratmetern. Selbst da habe ich Sachen verloren. Ich habe mir so, ja, das geht doch nicht. Das kann nicht sein. Und immer das, was man, also, ja, das Leben ist einfach zu anstrengend.
Daran wird's liegen.
Ja, das ich meine, das sind immer halt so Kleinigkeiten. Ich meine, im Endeffekt ist es ja nur ein Mikrofon. Klar, das hat ein paar hundert Euro gekostet, aber das ist nur Geld. Ne? Und hey, cool, ich habe das Glück, ich habe sogar auf dem Konto 200 Euro, ich kann mir einfach wieder kaufen. Also im Endeffekt ist es halt kein Problem. Aber es ärgert einen so sehr, weil man sich die ganze Schuld gibt. So. Weil man denkt, nee, die Post hat's verschickt, Thomann hat das verschickt, ich bin umgezogen, ich habe es irgendwo hingelegt, ich bin zu doof dafür, ich bin einfach... unfähig, ich kann nichts, ich kann absolut gar nichts. Und das ist ja nicht nur das Mikrofon, sondern auch, und dann fallen einem diese ganzen anderen Sachen ein. Und dann geht das immer so weiter und man fühlt sich halt total wertlos. Aber, und dann denkt man so, aber da bin ich ja nicht schuld dran, weil man soll sich ja nicht die Schuld geben. Man soll ja nicht so negativ denken. Ja, aber weißt du, was dann bei mir kommt? Ja, dann sind ja die anderen schuld dran. dann werde ich erst recht wütend. Dann werde ich wütend auf alle anderen, auf alles und jeden. Und dann geht's wieder in die andere Richtung. Dann baff ich irgendjemand an, verhalte mich irgendjemand gegenüber zu aggressiv oder irgendwie was überhaupt nicht richtig ist. Und dann dreht sich's wieder um. Dann gebe ich mir wieder die Schuld dafür. Was mich okay. schaut, wird dann immer, und irgendwann hat man dann überhaupt keine Lösung mehr, ja.
Ja. Aber du hast ja jetzt eine Lösung gefunden. Du
nämlich?
Hast es ja jetzt nochmal neu bestellt. Vielleicht findest du das Alte dann so schnell, dass du das Neue
aber
wieder zurückgeben
natürlich,
kannst.
Also die richtige Handlung, die gesunde Handlung wäre einfach direkt das zu denken, passiert und direkt das Neue zu bestellen. Aber klar, habe ich jetzt das Neue bestellt, aber ich habe im Laufe dessen habe ich eine Zerstörung angerichtet, wie ein, was weiß ich, wie eine Jahrhundertflut. Nein, okay, das ist natürlich ein schlechter Vergleich. Aber ich habe natürlich einige, was weiß ich, Bäume entwurzelt.
Oje.
Ja. Ja.
Aber jetzt startest du dann mit dem neuen Projekt, das du dir vorgenommen hast.
Ja, ja klar, aber du musst dir natürlich vorstellen, dass es jeden Tag, das wiederholt sich. Irgendwas anderes wird schon sein, wenn das Mikrofon dann ankommt. Mhm. Und ich erwarte dann aber auch schon, dass irgendwas Blödes passiert. Und das ist dann wieder so self-fulfilling prophecy. Mhm. Und dann passiert irgendwas und ich denke so, siehste, Manuel, du kannst gar nichts. Und dann sage ich, naja, aber warte mal, das liegt an deinen Eltern. Boah. Ja, man findet da keinen, also es ist halt irgendwie, muss das chemisch im Kopf sein. Man findet da keinen Ausweg. Vielleicht ist das ja auch normal. Vielleicht, also logisch gesehen, finde ich, ist da nichts dran zu rütteln an meinen Aussagen, dass man alles negativ sehen sollte. Das ist logisch felsenfest, aber ist trotzdem ja irgendwie falsch. Also von daher, vielleicht ist es ja, wäre es ja gut, wenn alle irgendwelche Drogen nehmen, die sie happy machen, so, ne?
Ja, ich bin kein Freund von Drogen, aber grundsätzlich von einem positiven Ansatz und die Dinge positiv sehen, da bin ich
schon. Ja, aber wenn man irgendwie das Hirn weiter erforscht, weiß man ja vielleicht, findet man ja vielleicht raus, an welcher Abzweigung man das abknöpfen kann. Und irgendwann sind wir einfach nur noch willige, fröhliche Arbeiter der Mächtigen. Und dann bin ich lieber unglücklich und frei oder bin ich einfach happy und mache das, was mir gesagt wird.
Und ein Zahnrad oder ein Rädchen in so einem großen Zahnradgefüge.
Genau, ja, ja.
Ja, das ist eine spannende Frage.
Ja, hast du nicht die Antwort?
Da habe ich nicht die Antwort drauf.
Verdammt.
Nein.
Mensch, ja, dann weiß ich auch nicht. Es tut mir.
Ich würde dir gerne die richtige Antwort geben, aber ich glaube, die gibt's noch nicht.
Ich war halt noch nie das Zahnrad, deswegen weiß ich das nicht.
Also es gibt ja so Wirtschaftstheorien, die sagen, dass ein Unternehmen die Leute einstellen soll, die quasi das Zahnrad sind und die das machen, was man sagt und nicht eigene Ideen haben.
Oh Gott.
Ja, nein, das ist aber tatsächlich eine Wirtschaftstheorie. Ich verstehe den Grundgedanken dahinter, aber ich bin auch immer so ein Zahnrad gewesen, was dann rausgesprungen ist und gesagt hat, ich habe da nochmal eine Idee, kann man nicht hier und kann man nicht da.
Ja, ja, ja.
Aber man sagt dann halt, dann läuft das Zahnrad halt nicht weiter, sondern dann springt das halt raus. Und deswegen
wenn alle da ihren Senf.
Genau, genau. Und deswegen gibt es einzelne Unternehmen, die dann diese Strategie fahren. So, wir wollen einfach, ich habe immer gesagt, das ist die Lemming-Strategie. Wir wollen die Lemminge haben, die funktionieren. Und nicht diejenigen, die selber denken. Und das ist dann vielleicht auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich fühle mich in den künstlerischen Bereichen wohl, weil ich möchte gern selber denken und nicht nur
Also die Mischung macht es wahrscheinlich.
Ja, mit
Sicherheit. Irgendwie. Ich meine, wenn man gerade im künstlerischen Bereich will man ja schon was anderes. Da möchte man schon auf der Bühne, glaube ich, Leute haben, die selbst denken.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube auch, dass wenn man sich so die psychische Gesundheit der darstellenden Künste anschaut, dass da überproportional kaputte Seelen auf der Bühne stehen. Also ich denke schon, dass jeder so sein Säckchen zu tragen hat und man möchte ja auch. Ich meine, wenn nur normale Leute auf der Bühne stehen würden, wäre es ja auch langweilig. Das will man ja auch nicht sehen. Ne?
Also normal finde ich generell langweilig. Was ist normal? Ja. Wer sagt, was normal ist? Hoppla. Ja. Also finde ich schwierig und ich finde Individuen gut. Und ich finde, wenn jeder seine eigene Meinung hat, finde ich gut. Und ich glaube, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen und jeder muss sich Herausforderungen stellen. Und wichtig ist, dass wir sie alle meistern können und dass wir alle lernen, damit umzugehen. Und jeder hat seine eigene und jeder muss seinen eigenen Weg finden.
Aber ein bisschen was stimmt da natürlich auch schon an diesem Bild mit der Firma, weil stell dir mal vor, man würde eine Show machen, die jetzt nicht halt so strukturiert und festgesetzt ist wie Boeing, wo ja jeder für seinen oder ihren Part gebucht wird und uns verschiedene Elemente gibt, sondern die sechs Künstler würden halt gebucht und dann setzt man sich um 7 Uhr hin und sagt, so, wie machen wir die Show denn jetzt? Wer und dann hast du 6 Ideen, die sagen, ja, das muss so und so sein und 6 unterschiedliche Ideen und dann kommt, glaube ich, nur Chaos raus.
Genau, so ein bisschen Struktur ist, glaube ich, sinnvoll und das brauchen wir auch. Also ich glaube, der Mensch braucht grundsätzlich in gewissem Maß Struktur. Das schadet nicht, aber es darf halt von niemand, also von nichts zu viel und zu wenig sein. Also keine
Extreme. Es haben ja alle in ihrem, in ihrem Auftritt haben ja alle ihre absolute Freiheit.
Genau.
Können sie, das ist mein, ich meine natürlich, wenn's halt dem Chef, also der Firma, also mir im Endeffekt nicht gefällt, dann wird man halt seltener gebucht. Das ist aber natürlich klar. Das ist ja auch nicht jetzt ungerecht oder schlimm, weil das ist ja das Produkt im Endeffekt. Aber es heißt niemals hier, okay, du trittst jetzt hier bei mir auf und zwar sprich nicht über dies, sprich nicht über das, sondern mach dies oder das. Und du hast diese Nummer, spiel die. Sowas finde ich, machen wir natürlich nicht und sowas finde ich auch nicht. Finde ich auch völlig daneben. Also ich finde schon, dass jeder Künstler auf der Bühne die absolute Freiheit haben muss, das zu machen, was er sich überlegt hat zu machen in dieser Zeit, die er auf der Bühne hat. Ja. Das sind schöne Schlussworte, finde ich. Ja. Nur sind das ja meine Worte gewesen und du bist ja mein Gast. Also jetzt musst du noch was Schönes sagen.
Jetzt muss ich noch was Schönes sagen. Ja. Ich denke noch mal kurz drüber nach. Wir
haben nicht mehr viel Zeit, aber du bist ja heute beim Comedy Slam dabei.
Richtig.
Hast du schon mal Comedy Slam gemacht?
Ja.
Bei mir? Ja, stimmt. Du warst ja letztes Jahr schon bei uns. Ja. Du hast sogar gewonnen.
Ja.
Ja, stimmt. Warum bist du denn jetzt wieder dabei?
Weil man mir gesagt hat, ich soll noch mal kommen.
Ja, natürlich. Ja, genau, November oder sowas warst du. Ja, genau. Und jetzt sind wir in Echtzeit und genau, das ist super, weil wir machen das jetzt diese Woche und dann ab Juli jeden Dienstag. Ja, sehr schön, genau. Was ist der, vielleicht wissen nicht alle genau, wie Comedy Slam abläuft. Es sind 6 Künstler und das Publikum entscheidet im Endeffekt, wer gewinnt. Das ist so der grobe Rahmen. Man muss aber immer dazu sagen, dass Kunst kein Sport ist, kein Wettrennen ist. Es gibt kein, der ist besser als der andere, sondern es gibt immer nur einen persönlichen Geschmack. Von daher ist das immer und natürlich auch eine Tages. Ja, es gibt 100 Leute im Publikum und denen gefällt halt manche Sachen besser und manche Sachen halt nicht besser. Und das ist natürlich überhaupt niemals eine Bewertung der Kunst, weil das wäre doof, weil Kunst bewertet man nicht, sondern einfach nur ein großer Spaß.
Das ist quasi eine Momentaufnahme.
Ja, und ein großer Spaß. Und das Publikum kann interaktiv quasi mit dem Applaus entscheiden, wer weiter ins Finale kommt und sowas. Und so ist das halt, ne, wie ein Poetry Slam, ein Comedy Slam, ein schönes Ding. Das machen wir diese Woche mit dem Halbfinale am Samstag. Am Karfreitag dürfen wir ja nicht, weil den Grund habe ich immer noch nicht verstanden, aber es hat mit der Kirche zu tun. Die,
ein ruhiger Feiertag, genau.
Ja, die hat anscheinend sehr viel Macht doch noch in Deutschland, Leuten zu sagen, was sie tun dürfen und was nicht. Auch wenn sie nicht dieser Kirche angehören. Das ist schon etwas strange. Und dann ab Juli halt jeden Dienstag. Also deswegen kauft Karten auf boingcomedy.de. Fahrt nach Köln. Könnt auch gerne Witze über Köln machen, wenn ihr wollt, solange ihr das nicht auf der Bühne macht.
Genau.
Richtig. Und ansonsten, wie sieht's bei dir weiter aus? Wann kommt Dings auf die Bühne? Wann kommt Clueless? Nee, was war's? Was war das? Legally Blonde.
Blonde kommt im März 2024.
Clueless und
auf die Bühne.
Das war März 2024
genau,
erst.
Genau, richtig.
Ja, das
steht noch so in den Startschuhen. Ist so gerade erst, läuft nicht, alles an.
Genau. Kann man sich hier gar nicht merken, so lange.
Ach doch, März 2024.
Okay.
In Leverkusen auf der Bühne, natürlich blond.
Hast du noch so ein Heidi Kabel-Zitat?
Nee, sonst habe ich kein Zitat parat, aber das, was mich zum Beispiel motiviert, mich auf die Bühne zu stellen und was noch an diesen Comedy Slam anschließt, ich habe mal gelesen, man kann davon ausgehen, ob das jetzt stimmt oder nicht, ob das wissenschaftlich bewiesen ist oder nicht, aber 90% der Menschen, die man trifft, können einen nicht leiden. Das ist erstmal deprimierend, aber wenn man drüber nachdenkt, jeder Mensch hat 10% Menschen, die einen gut finden. Immer. Das heißt, jeder hat sein Publikum und man muss nur einfach sein individuelles Publikum finden, was einen gut findet. Und ob das jetzt bei diesem Slam ist oder irgendwo anders, aber jeder hat 10% Menschen, die einen gut finden und deswegen macht weiter, bis ihr eure 10% gefunden habt.
Das, what the hell?
Ja, das habe ich gelesen.
90% aller Menschen können einen nicht leiden.
Die man so trifft. Siehst du, siehst das Negative da dran. Du musst das Positive da dran sehen.
Nein, also, ja, schon, aber sorry, also selbst ich, der quasi niemand mag.
Auch du hast deine 10%.
Ja, aber ich gehe nicht durch die Straße und denke so, mag ich nicht. Also 90% finde ich schon heftig krass. Also ich meine, alle, die mich, also ich mag alle, die mich noch nicht enttäuscht haben.
Das ist ein guter Ansatz.
Ja, kommt ungefähr hin. 90% haben mich schon enttäuscht. Nein, Quatsch. Also das finde ich arg übertrieben. Vor allen Dingen, das stimmt doch nicht. Wenn du auf die Bühne gehst, du meinst also, wenn du auf die Bühne gehst, bevor du was machst, dass da 90% sitzen und denken,
so würde ich das nicht sagen. Also meine Message ist einfach.
Du meinst, dass die denken, die ist bestimmt lustig, aber in echt möchte ich sie nicht kennenlernen.
Na, so würde ich das nicht sehen. Nee.
90, das halte ich einfach für eine erfundene Zahl.
Das kann durchaus sein.
Ah, okay.
Was ich mal gelesen habe und mich motiviert das, meine 10%.
Dass dich 10% aller Leute mögen.
Das finde ich gut.
Okay, ich strebe nach mehr. Ich strebe nach 12%.
Das ist in Ordnung.
Ich glaube, ich bin bei 2%, aber vielleicht, vielleicht wird es hier noch was. Ja, dann bedanke ich mich, dass du da warst und wünsche dir viel Spaß bei der Show heute Abend. Heute natürlich, je nachdem, an welchem Tag man diesen Podcast hört. Also weil ich jetzt noch wohin muss, sage ich mal, ich wünsche dir viel Spaß bei der Show gestern Abend.
Mhm. So vielen ist Dank.
Dann vielleicht, ja. Und war eine tolle Show, ne?
War super. Ich gehe davon aus.
Du bist davon ausgegangen. Genau. Du weißt es ja jetzt.
Ich werde davon ausgegangen.
Also in dem Moment, ja. Puh. Sag einen schönen Gruß an alle und vielen Dank, dass du da warst. Tschüss.
Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.